Johann hat durch seine Mitarbeit im Podcast richtig, ja, Blut geleckt, kann man sagen, was die Ausbildung für PPL betrifft bei ihm. Jetzt hatte er seinen ersten Soloflug und wir quatschen heute mal in ganz geselliger Art miteinander, wie sich das alles entwickelt hat und wie sich die erste Solo-Platzrunde für ihn angefühlt hat. Los geht's!
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Moin Johann, herzlich willkommen in der Privatpiloten-Lounge.
Moin Fritz, schön hier zu sein.
Herzlichen Glückwunsch zum ersten Solo.
Vielen Dank. Ist immer noch ein tolles Gefühl.
Das glaube ich dir. Die einen oder anderen werden jetzt, glaube ich, da draußen am Podcast-Player sitzen, werden sich die Stirn runzeln oder runzeln gerade die Stirn, fragen sich so, wie, der fliegt doch schon. Ja, aber du hast ja vorher keine Latte vorne dran gehabt am
genau.
Flieger.
Da hast du recht. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Für mich ist das komischerweise, ich habe ja jetzt zwei erste Solos und ich glaube dass tatsächlich, dass mein allererster Solo als kleiner 14-, 15-jähriger Segelflieger dann doch ein bisschen stärker irgendwie so in Erinnerung ist, weil das irgendwie alles viel beeindruckender war. Jetzt bin ich ja so viel auch schon mit so einem komischen Propeller-Ding schon durch die Gegend geflogen, auch mit dir, dass das gar nicht mehr so groß war. Aber nichtsdestotrotz war es einfach ein tolles Gefühl, auch da die Bestätigung vom Fluglehrer zu bekommen, du haust das Ding jetzt nicht gleich wieder unangespitzt in den Boden.
Genau. Und das ist nämlich auch das, worüber wir heute in der Folge ein bisschen sprechen wollen. Der ein oder andere erinnert sich natürlich an Alexander Holland, ganz klar. Der Alex, den haben wir auch immer noch auf dem Zettel. Wir sind auch mit dem Alex noch in Kontakt. Aber es gibt halt manchmal eben so Situationen und Stationen im Leben, dass man dann eben sagt, da hat sich jetzt gerade der Fokus ein bisschen verschoben. Und der Alex ist nämlich auch beruflich wahnsinnig stark eingebunden, wir haben immer viele Termine suchen müssen, um was aufzunehmen. Da sind wir auch weiterhin dran. Aber bei Johann hat sich das jetzt so ergeben, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal, oder ich quetsche den Johann heute mal aus und will jetzt von ihm einfach mal alles wissen, der Weg des Flugschülers mit, wie heißt das, Pilot Gliding License Lizenz in der Tasche, wie sich das so entwickelt hat. Und die erste Frage, Johann, die ich dir gerne stellen möchte, Lappel oder PPL? Fragezeichen.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, da habe ich mich ja auch echt lange mit beschäftigt. Aber am Ende war das so eine Geschichte von wegen, gerade jetzt, wo ich mitbekommen habe, was für einen Spaß du in den USA hast, war das schon ein Thema, dass ich gesagt habe, okay, also Lappel, das ist ja nur so eine EASA-Lizenz. Damit kann ich nicht in den USA fliegen. Das war schon mal ein ausschlaggebender Grund. Mit Lappel kann ich weniger Gewicht fliegen. Das heißt, ich schränke mich ein bei der Auswahl der Flugzeuge. Ich kann Gäste mitnehmen, nur 3 Stück. Das heißt, so ein schönes 6-sitziges Flugzeug, voll besetzt, könnte ich gar nicht fliegen. Und die 3 Gäste ja auch erst nach 10 Stunden. Ich kann kein IR aufsatteln. Auch das geht nur mit PPL. Von daher waren das viele Punkte, die mich dann am Ende dazu bewegt haben, den PPL zu machen, weil ich gesagt habe, der PPL ist praktisch nur der Anfang und nicht das Ende.
Also man könnte eigentlich auch sagen, Lappel ist super für diejenigen, die einfach vielleicht schnell reinkommen wollen.
Genau. Ich glaube, diejenigen, die nicht so tief drin sind, die gar nicht wissen, was was da noch möglich ist, also gerade in den USA zu fliegen oder ein IR-Rating zu machen oder sowas. Mhm. Und das ist ja das Gute beim Lappel, das ist ja jetzt vom Lappel auf den PPL zu gehen, ist dann ja auch möglich. Das ist ja der große Unterschied zu der Einbahnstraße UL-Schein, wie es einige Leute nennen, ne?
Ja, stimmt. Wobei wir, wenn wir vom PPL zum UL-Schein zusätzlich draufsatteln wollen, dann müssen wir, glaube ich, diese, na, hier, Sprengstoff-Tatütata genau. machen, ne?
Du, ich glaube, wir müssen ein bisschen Theorie nochmal lernen. Mhm. Ich glaube, man muss auch 10 Stunden Einweisung oder sowas machen. Mhm. Irgendwie sowas hatte ich mal mitbekommen, habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Aber es ist definitiv schön, dass es diese Möglichkeit gibt und vor allen Dingen, dass es, ich glaube, seit 1 oder 2 Jahren ja die Möglichkeit gibt, dass auch UL-Stunden für dein PPL, für den Erhalt praktisch angerechnet werden. Ne?
Ja.
Das macht das Fliegen natürlich deutlich günstiger.
Das stimmt. Und ich glaube, beim UL-Fliegen, also nicht nur ich glaube, es ist ja so, der Klaus, Grüße gehen raus an den Airfool, der Klaus sagt ja immer, bei ihm ist das so ein Fahrstuhl-An- und Abflug und bei uns ist das halt so ein gemütlicheres An- und Abfliegen, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was ich, wenn ich mir auch immer die Videos so von Klaus angucke, dass ich immer sage so, eieieiei, der zieht ja in den Himmel rein, das ist ja unglaublich. Und für ihn ist das völlig normal. Und ich glaube, das ist gerade für uns PPLer, dass wir da ein bisschen, ja, ich glaube, so ein bisschen umdenken müssen, ne, am Anfang, wenn wir von PPL auf UL umsteigen.
Kann sein. Wie gesagt, ja. Ich bin noch nie UL geflogen. Ich kann es so nicht vergleichen, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstelle, dass eine Aquila so groß anders ist zu einem UL. Ja. Allein die Massen sind ja schon sehr ähnlich.
Absolut. Das bringt mich doch gleich mal zu der Frage, Johann, Verein oder Flugschule? Wo bist du hingegangen?
Ja, das war für mich eigentlich relativ einfach, die Frage. Du weißt es ja, wir sind vor jetzt knapp 2 Jahren nach Stade gezogen. Mhm. Und da lag mir der Verein einfach nahe. Ich wollte Leute treffen, ich wollte Gleichgesinnte treffen. Ja, wenn man in einen Sportverein geht und zu so gewissen Teamsportarten, da findet man ja, naja, einen bunten Durchschnitt der Gesellschaft. Und beim Fliegen ist es ein bisschen anders.
Ja, stimmt, ja.
Und vor allen Dingen haben alle immer das gleiche Thema. Und daher bin ich im Verein gegangen. Das war für mich relativ klar. Und ich bin ja auch so einer, mir macht das total Spaß, mich da einzubringen. Wir hatten letztens Flugplatzfest. Ich war im Organisationskomitee mit drin. Ich habe da den Flugsimulator betreuen dürfen, was ein riesiger Spaß war an dem Tag. Und es macht einfach Spaß, da mit den Leuten zusammen zu hocken und abends einfach unter der Woche mal zusammen zu grillen oder sowas, das ist einfach toll, ne? Das hast du in der Schule, glaube ich, weniger.
Ja, stimmt. Das ist halt, im Verein ist es natürlich viel zeitaufwendiger. Das, was du gesagt hast, dieses gesellige Beisammensein, das, was man möchte. Was ja viele nicht wissen oder weil wir es auch noch nicht erzählt haben, du hast ja mal früher aktiv American Football gespielt. Mhm. Und ich glaube, das ist in Stade noch nicht so vertreten, oder? Gibt es bei euch einen Footballverein?
In Stade nicht, in Buxtehude, was gerade mal so 20 Kilometer entfernt sind schon.
Okay.
Und in Hamburg gibt es natürlich einen riesigen Footballverein. Die sind in der European League of Football vorletztes Jahr sogar im Finale gewesen.
Oh.
Also es gibt hier schon ein bisschen Football in der Region. Aber da muss man ja auch sagen, man wird älter und die Knochen halten nicht mehr ganz so viel aus. Von daher ist Fliegen dann doch der etwas bessere Sport für mein jetzt langsam fortschreitendes Alter.
Sagt der junge Johann von sich. Jetzt sagt der ein oder andere da draußen, Mensch, super, klasse, Verein, Flugschule, ich muss mich selbst entscheiden, wo finde ich denn jetzt die richtige Schule oder den Verein?
Nun, am ersten musst du jetzt erstmal gucken, was gibt es überhaupt in deiner Nähe. Ne? Je nachdem, wo man wohnt, hat man die große Auswahl, dass es Vereine und Flugschulen gibt. Eigentlich kann man sagen, dass es überall, wo es eine Flugschule gibt, auch einen Verein gibt. aber nicht unbedingt andersrum. Also damals, als ich bin ja in Hameln groß geworden, die nächste größere Flugschule wäre, glaube ich, in Hannover oder Hildesheim gewesen. Also da hätte man schon ein bisschen fahren müssen. Von daher ist das natürlich ein Thema, wo ihr rausfindet, wo was ist, ist ganz klar eine einfach nur im Internet suchen. Auf der Seite vom DAEC findet ihr eigentlich alle Flugvereine und die üblichen Flugmagazine wie Aero-Kurier oder Fliegermagazin veröffentlichen eigentlich mindestens einmal im Jahr so ein Special zum Thema Flight Training, wo eigentlich nicht alle, aber sehr, sehr viele Flugschulen aufgeführt sind.
Es ist lustig, dass du jetzt gerade gesagt hast, nach Hannover hätte man fahren müssen. Erinnerst du dich noch an unsere Aufnahme mit Klaus-Jürgen Schwan aus Berlin-Schönhagen? Mhm. Als der ist ja jedes Wochenende von Berlin nach Braunschweig gefahren, um seine PPL zu machen.
Nach Braunschweig würde ich aber auch jeden Tag fahren. Also das kann ich verstehen.
Schon allein wegen des Bieres.
Richtig.
Das ist so lecker. Ich bin froh, wenn wir wieder bei der BFU sind. Da müssen wir nämlich nochmal in die Stadt und wir müssen uns nochmal das Bier kaufen. Ja. lass uns noch ein bisschen im Verein bleiben. Verein ist ja auch immer sehr kommunikativ, ne? Wie wir es eben gesagt haben. Flugschule kann ein bisschen anonymer sein. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an den großartigen Service von der Motorflugschule Egelsbach. Da kommst du als Flugschüler hin, du machst dein Briefing mit deinem Fluglehrer und dann springst du ins Flugzeug rein und fliegst mit dem frisch gewaschenen, frisch getankten Flugzeug los, schmeißt ihn dann wieder auf den Hof, machst Debriefing und gehst wieder, ne? Das ist ja im Verein gar nicht so, ne?
Nee, also gut, man muss sich natürlich selber ums Flugzeug kümmern. Es gibt auch im Verein natürlich Leute, die kommen, ziehen den Flieger raus, fliegen und hauen wieder ab. Aber es ist meistens, zumindest bei uns am Platz, üblicher, dass du, wenn du fertig bist mit Fliegen, dann stellst du den Flieger halt ab oder übergibst ihn an den nächsten und dann bleibst du meistens ja noch da. Wir haben ein schönes Beachcafé oder du setzt dich zu den Segelfliegern. Meistens wird gegrillt, es wird geschnackt. Manchmal haben wir auch noch Sprungbetrieb, dann kannst du dir das noch angucken, wie sich da die Irren aus dem voll funktionsfähigen Flugzeug raushauen. Das ist einfach das Tolle am Verein und vor allen Dingen, du lernst halt auch echt was, ne? Von den Geschichten, die da so erzählen oder du kriegst Ideen von Flugplätzen, wo du hinfliegen willst und sowas. Das ist ja etwas, was es bei Flugschulen weniger gibt, weswegen es ja im Internet mittlerweile immer diese ganzen Communities gibt, die irgendwie so von Flugschülern von Flugschulen gegründet wurden, weil sie das halt im Verein nicht so erlebt haben wie im Verein. Hm.
Würdest du sagen, dass das Chartern im Flugverein vielleicht auch einfacher ist als bei einem kommerziellen Vercharterer?
Ja und nein. Also wir haben das ja selber erlebt, als wir jetzt zu Burg Feuerstein fliegen wollten, wie schwer es ist, ein Flugzeug am Wochenende zu chartern, ne? Weil am Wochenende wollen die Flugschulen, weil die ja meistens verchartern, selber fliegen. Ja. Da haben sie ihre ganzen Flugschüler, dann wollen sie nicht nur ihre Flugzeuge verchartern. Ja. Und im Verein ist es natürlich schon einfacher, weil es gibt keine Flugschule, beziehungsweise unser Verein hat ja tatsächlich eine Flugschule und die blockiert am Wochenende auch das Flugzeug, das Schulungsflugzeug. Das ist aber nur eins von dreien. Oder nee, jetzt mittlerweile vieren. Das heißt, du hast noch andere Möglichkeiten, die dir am Wochenende zur Verfügung stehen. Und es ist generell auch im Verein nicht so das große Thema, wenn du da mal so über 2 oder 3 Tage chartern willst. Da gibt es keine Minimumflugstunden, wie es beim Chartern häufig gibt und sowas, sondern du nimmst das Flugzeug und wenn du halt damit auf die Inseln fliegst, das abstellst, 2 Tage am Strand verbringst und wieder zurück, dann ist das halt so.
Okay. Jetzt hat der Johann gesagt, gut, ich gehe in den Verein, weil da habe ich mein Social Life und da lerne ich Leute kennen und dann, wie geht es jetzt weiter? PPL ist auch klar, ich gehe im Verein, ich mache die PPL, wie geht, und dann bin ich da und dann fange ich an.
Ja, da hast du recht, also praktisch die Zeit vor dem ersten Flug, die war bei mir relativ lang. Ich hatte ein halbes Jahr Wartezeit, weil wir so viele Anfragen hatten. Die Zeit haben wir dann auch genutzt, um so ein bisschen Vorbereitung zu machen. Was ganz toll war bei unserer Flugschule war, dass wir praktisch als Gruppe von Flugschülern angefangen haben, und zwar alle zum Januar. Das hat sehr geholfen, weil man sich gegenseitig unterstützt hat, weil wir alle praktisch immer den gleichen Ausgangspunkt hatten, ne? Also wir haben alle im Januar angefangen, da wurde uns gesagt, kümmere dich um dein Medical, um die ZIP, um den Auszug aus Flensburg, und dann machen wir die Anmeldung bei der durch die Flugschule beim, nicht Luftfahrtbundesamt, sondern hier beim Landteil, ne? Beim Regierungspräsidium.
Regierungspräsidium, oder genau, so heißt das. Landesluftfahrtbehörde.
Genau, das war's. Danke. Bitte. Und das heißt, man hatte da so praktisch die Erfahrung, man hat sich gegenseitig gesagt, ja, hier, der Fliegerarzt ist gut und bei dem anderen Fliegerarzt, da wartest du 3 Monate auf irgendwelche Termine. Es war ganz interessant zu sehen, weil alle Leute, die hier in Niedersachsen wohnen, bei denen ging das alles mit der ZIP und so weiter mega schnell. Bei den Kollegen aus Hamburg, das hat Ewigkeiten gedauert, da bei der Behörde und auch mit dem Fliegerarzt hat das Ewigkeiten gedauert. Die haben teilweise 4 Monate erst nach den anderen anfangen können, weil erst dann alles vorlag. Und sonst haben wir halt alles immer in der Truppe gemacht. Ne? Wir haben alle zusammen den BZF-Kurs gemacht. Es hilft jetzt beim Theorielernen, da sind wir ja jetzt gerade alle, haben jetzt so die ersten Solos hinter uns, sind jetzt noch in der erweiterten Platzrunde, machen irgendwelche Spirenzien mit Landefelder suchen und sonstigen und bald geht's dann ja auf große Tour und es ist ja so das typische Problem, wenn du dann deine Theorie nicht gemacht hast, dann darfst du nicht alleine auf große Tour.
Nö.
Na, dann hängst du in der Platzrunde fest.
Richtig. Wo stehst du denn gerade?
Und deswegen sind jetzt gerade alle mega motiviert.
Okay. Und wo bist du jetzt gerade aktuell so mit der Theorie?
Ja, ich habe mich eigentlich durch alle Felder durchgekämpft und so die 2 spannendsten zum Ende hingelassen. Ich mache jetzt gerade Meteorologie und Flugplanung, weil das habe ich mir nach hinten geschoben, weil dann ja die ganzen Rechenaufgaben kommen und so weiter. Die anderen Fächer, wenn man mehr ehrlich ist, das ist ja viel auswendig lernen. Und wenn du das so 3, 4, 5 Mal durchgeklickert hast, dann bist du da relativ firm in den Sachen.
Ja, aber Meteorologie, das ist doch für dich gar kein Ding mehr, oder?
Ja, das ist schon nochmal ein bisschen auffrischen. Vor allen Dingen diese ganzen Fachbegriffe. Natürlich kannst du irgendwie so ein bisschen die Wolken lesen und du weißt, wie der Durchzug der Idealzyklone funktioniert mit Warmfront und Kaltfront und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es dann echt nochmal das Ganze aufzufrischen und von wo bis wo geht die Tropopause und wie ist der Temperaturverlauf und solche Fragen, das ist schon echt, das vergisst du ja ganz schnell wieder, weil du es ja eigentlich nicht brauchst.
Das stimmt. Wie viele Flugschüler seid ihr momentan?
Ich glaube, wir sind so um die 8.
Coole Truppe.
Sowas in den Dreh, ja.
Ist nicht zu groß, ist nicht zu klein.
Nee, wir haben aber auch eine echt große Anzahl an Fluglehrern. Ich glaube, wir haben fast die gleiche Anzahl an Fluglehrern oder sogar mehr wie Flugschüler. Und jeder Flugschüler hat eigentlich immer auch 2 Fluglehrer. Du hast einen Hauptfluglehrer und einen anderen, wenn der dein Hauptfluglehrer nicht kann oder sowas.
Mega. Das heißt, es entstehen keine großen Lücken, dass man da große Pausen dazwischen hat.
Eben, also wenn, dann liegt das an dir und nicht an den Fluglehrern, dass die verfügbar sind. Und auch da wurde auch sehr drauf geachtet, das hatten wir ja vorher noch gar nicht besprochen. Meistens ist es ja so, dass du in der Flugschule so ein bisschen flexibler arbeiten kannst, weil die Fluglehrer sind halt hauptberuflich da, die sind immer da, auch unter der Woche. Und im Verein ist es ja dann in vielen Vereinen dann doch so, dass die nur am Wochenende schulen. Mhm. Bei uns haben wir halt das große Glück, dass einige Fluglehrer mehr oder weniger am Flugplatz wohnen oder sehr nah dran. Und du kannst halt auch sagen, okay, lass uns irgendwie um 10.30 Uhr treffen und ich mache eine verlängerte Mittagspause und dann machen wir eine Flugstunde.
Das ist natürlich cool.
Und das ist natürlich echt genial.
Das ist cool. Du hast eben gesagt, BZF in der Gruppe lernen. Als Segelflieger hast du doch auch schon BZF.
Jo, habe ich. Aber damals habe ich ja nur den BZF 2 gemacht und ich will halt auch noch Englisch funken, gerade wenn wir unterwegs sind, ne, in Polen und so weiter. Also mache ich auch noch die BZF 1 halt jetzt hinterher.
Okay, und wann ist Prüfung?
Gute Frage. Ich habe jetzt das Geld da überwiesen, das heißt, ich kriege jetzt bald die Prüfungstermine zugesandt. Ich habe da ja so noch ein bisschen geschludert. Der Rest der Gruppe hat alle seine Prüfung schon gemacht, aber ich glaube, die hatten gerade Prüfung, als wir auf der Aero waren. Und ja, da musste ich halt Prioritäten setzen.
Okay, wenn nicht, machst du halt BZF 1 in Friedrichshafen nächstes Jahr.
Habe ich auch schon überlegt. Aber nee, ich möchte bis dahin, möchte ich mal BZF jetzt endlich ganz fertig haben.
Okay, dann musst du nach Bremen, ne, zur Bundesnetzagentur.
Ganz genau.
Aha. Wann war dein erster Flug?
Im März muss das gewesen sein, ja. Also Januar hat es angefangen, wie gesagt, ne, da hatten wir unsere erste Stunde. Und im März hatte ich dann tatsächlich den ersten Flug.
Okay. Wir sind aus Friedrichshafen zurückgefahren und dann habe ich gesagt, wann bist du mit deiner PPL fertig? Und hast du gesagt, gemach.
Ja, das war mein erster Gedanke jetzt. Auch der Kosten wegen natürlich auch, kann man ja ganz ehrlich sein. So ein Schein kostet ja jetzt roundabout irgendwas um 10.000 Euro. Je nachdem, bei dem einen ein bisschen weniger, bei dem anderen ein bisschen mehr. Ich habe nicht so viele Kosten für das Equipment, weil das habe ich ja hier rumliegen.
Stimmt.
aber nichtsdestotrotz wird es ja irgendwo da sein. Und wenn du jetzt deine Ausbildung so über 2 Jahre, was ja so gängig ist, würde ich jetzt mal behaupten, zum Beispiel auf 3 Jahre streckst, was auch noch machbar ist, dann kannst du das halt irgendwie dritteln auf die 10.000 Euro. Ne? War so damals mein Gedanke und ich wollte mich auch nicht so stressen. Aber dann habe ich irgendwann auch gemerkt, Alter, gerade am Anfang, wenn du so große Pausen hast zwischen den Flügen, das ist alles noch nicht so im Fleisch und Blut übergegangen und dann fehlt dir halt immer mal wieder was. Und irgendwann habe ich dann auch echt festgestellt, nee, da muss ich jetzt Gas geben. Und dann sind wir auf 2x die Woche umgestiegen. Also früher waren irgendwie alle 2-3 Wochen. Und dann habe ich irgendwann umgeschaltet auf, jetzt machen wir 2 Termine pro Woche. Weil sonst hätte ich jetzt, glaube ich, immer noch nicht mal Solo.
Okay. Ausbildung, wie gestaltet sich das, wenn man schon mit einer gewissen Flugerfahrung, wie du sie hast, anfängt, dann kann man schon alles, oder?
Absolut, ja, definitiv. Ich konnte alles und der Fluglehrer hat eigentlich nur da gesessen und nichts gemacht.
Toll, du bist ja ein toller Pilot.
Genau. Nein, also das war, mir war es ganz wichtig, dass ich da rangehe, dass ich mit dieser Einstellung reingehe. Beginners Mindset, ne? Also weißt, dass du nichts weißt. Weil dann lernst du auch relativ viel. Und so bin ich da rangegangen. Natürlich hatte ich halt Flugerfahrung. Ich weiß, wie ein Flugzeug funktioniert. Ich weiß, dass wenn ich den Knüppel nach vorne drücke, werden die Häuser größer, nach hinten werden sie kleiner. Solche Sachen waren mir schon bewusst. Also da mussten wir auch nicht viel machen. Oder wir haben letztens Steigreise gemacht, 60 Grad Kurve, Neigung, kein Thema als Segelflieger. Oder letztens hatten wir auch ziemlich bescheidenes Wetter. Wir hatten, glaube ich, Wolkenuntergrenzen von irgendwie so 1500 Fuß und haben so praktisch Sicherheitslandungen geübt. Also was ist, wenn jetzt die Wolken noch weiter runtergehen, dann such dir mal einen Platz aus, wo du landest und so weiter. Und immer wenn ich dann hochgestiegen bin, bin ich halt immer knapp unter die Basis gestiegen. Und er meinte, du weißt schon, dass man Abstand halten muss. Das hast du doch gelernt. Da habe ich gesagt, ja, habe ich, weiß ich auch. Aber als Segelflieger hast du das so drin, dass du halt knapp unter die Basis, weil du willst ja so die Thermik ausnutzen.
Du willst ja gesaugt werden, ne?
Genau.
Ah, okay.
Und das sind echt noch so ein paar Sachen, die du dann auch wieder rauskriegen musst.
Okay. Thema Airwork, wie gestaltet sich das bei euch?
Ja, das macht Spaß. Aber ich muss sagen, also klar, ich habe keine Angst vor einem Strömungsabriss. Aber es ist halt noch mal was anderes, ein Strömungsabriss im Segelflugzeug, als ein Strömungsabriss mit Motor, wo du dann einmal mit voller Leistung und mit wenig Leistung und sowas, sind halt andere Abläufe. Hm. Im Segelflugzeug drücke ich nach und das war's dann. Im Motorflugzeug habe ich dann noch das Gas, was ich reinschieben kann. Und dann muss ich natürlich auch noch ins Ruder treten und so weiter. Also das sind einfach ein paar andere Sachen. Und ich habe am Anfang auch eigentlich immer mal wieder Fehler gehabt, wo ich echt gesagt habe, Alter, die Flugstunde war jetzt echt Grütze. Da hast du nicht ordentlich mitgemacht, nicht ordentlich gearbeitet. Aber das war dann auch immer das Schöne dann, in der nächsten Flugstunde hatte ich es dann, glaube ich, verarbeitet. Und das Ganze, was in der ersten Flugstunde noch relativ schwierig war, ging auf einmal dann irgendwie von der Hand.
Muss ich, glaube ich, erstmal alles ein bisschen setzen, teilweise, ne?
Ja, schon. Ne? Also mein Fluglehrer ist auch so einer, der setzt einen dann gerne so ein bisschen unter Druck, dass du so ins Schwimmen kommst.
Toller Mensch.
Der sagt dann auch mal, also wenn wir jetzt 3 gute Platzrunden gemacht haben, dann sagt er, okay, jetzt machst du mal Platzrunde auf 500 Fuß und relativ eng. So. Und dann ist auf einmal alles weg. Ne? Vorher jeder Handgriff hat gesessen und dann bist du irgendwann im Gegenanflug, schon kurz vorm Einflug in den Queranflug und merkst, oh, Klappen waren ja die ganze Zeit draußen. Ne? Ja. Weil einfach, er hat einfach nur eine Sache geändert und schon funktioniert gar nichts mehr. Und das hat er dann immer wieder gemacht, immer wenn er das Gefühl hatte, okay, jetzt wird er zu selbstsicher, mal wieder aufzuzeigen, nee, eigentlich hast du es noch gar nicht drauf.
Mhm. Okay, das ist dann so mal der nette Dämpfer, den man dann mitkriegt. Mhm. So, jetzt ist irgendwann aber mal der Johann so weit, dass auch der Fluglehrer sagt, jo, da können wir jetzt mal über eine Soloplatzrunde nachdenken. Der kann sich jetzt mal langsam freifliegen. Wie war das?
Ja, ich hatte das ja schon so ein bisschen im Gefühl. Wie gesagt, wir sind ja eine Truppe und da ist es das Schöne bei uns im Verein, immer wenn einer ein Solo gemacht hat, wird das dann gleich so in die WhatsApp-Gruppe gepostet und dann sehen das alle gratulieren und freuen sich für denjenigen Flugschüler und dann kriegst du das natürlich mit, okay, jetzt aus meiner Gruppe von 8 Leuten waren, glaube ich, vor mir ein und den Tag vor mir dann nochmal einer und dann kribbelt es bei dir dann ja auch, dann willst du ja auch endlich mal alleine fliegen.
Ja.
Und ich hatte einen Tag, also wo ich wirklich, das war so mit 7 Flugstunden, da habe ich eigentlich gedacht, okay, wir haben jetzt nur Platzrunden gemacht, den ganzen Tag. Und wir haben uns am nächsten Tag dann nochmal getroffen und da habe ich gedacht, jo, das könnte sein. Aber an dem Tag habe ich so viel Bockmist gemacht. Da hat mein Fluglehrer dann nach meinem Solo hat er mir gesagt, also eigentlich wollte ich dich ja schon an dem Tag alleine fliegen lassen, aber da hast du ja echt... Das hast du dir selber verflogen.
Ach, schade.
Ja, aber so kam es dann halt, wie es jetzt gekommen ist. Ich wollte eigentlich am Donnerstag mit meinem Fluglehrer fliegen. Das musste ich aber absagen, weil ich da einen geschäftlichen Termin hatte. Und habe ihn spontan gefragt, ob er Zeit hätte. Ich glaube, am Montag sind wir dann geflogen. Ne? Also ich habe gesehen, im Vereinsflieger werden ja bei uns die ganzen Flugzeuge gebucht. Und habe ich gesehen, ey Mensch, die Maschine ist frei. Habe ich ihm in der WhatsApp geschrieben, wollen wir fliegen gehen? Und ja, da hat er gesagt, jo, passt. Und ich habe ja gehofft, dass ich dann die Woche 2 Flüge machen könnte, also den Montag und dann den Mittwoch hatte ich ja auch nochmal einen Termin. Und dann habe ich so ein bisschen drauf geschielt, okay, ja, dann am Mittwoch. Also wenn der Montag jetzt gut läuft, dann darf ich bestimmt Mittwoch alleine fliegen. Ja, und dann sind wir halt losgeflogen, haben so ein paar Geschichten gemacht, Trudelvermeidung, stabilisieren aus ungewöhnlicher Situation, so von wegen, ach guck mal, da unten ist der Stift hingefallen, greif doch da mal bitte und hol mal den Stift hoch. Und in der Zeit hat er uns irgendwie mehr oder weniger auf den Kopf gedreht. Dann haben wir noch ein paar Platzrunden gemacht und dann meint er, okay gut, roll mal da vorne zu den Segelfliegern, da ist der andere Fluglehrer, wir machen jetzt Fluglehrerwechsel. So, und dann weißt du ja, was kommt. Der andere Fluglehrer steigt ein. Ich habe gefragt, okay, wie wollen wir es machen? Er meinte, du, ich bin gar nicht hier. Flieg einfach deine Platzrunde. Und ich, wenn ich was machen muss, dann mache ich das. Aber sonst flieg mal so, als wenn du alleine wärst. Ja, war ganz interessant, weil mein Fluglehrer ist dafür bekannt, dass er ein bisschen mehr redet. Und es war auf einmal ganz komisch, einen Fluglehrer zu haben, der eigentlich gar nichts macht.
Oh, okay.
aber war auch eine nette Vorbereitung praktisch auf den ersten Alleinflug. Und dann habe ich gefragt, ja, wie viel wollen wir denn machen? Er meinte, ja, mach mal eine Platzrunde und dann Ende der Platzrunde Abschlusslandung und dann war auch schon gut. Dann hieß es, gut, jetzt machen wir noch Formalkram und dann darfst du los.
Ui, das war dann aufregend, oder? Ich meine, wenn du dann weißt, du steigst dann alleine in den Flieger ein?
Ja, das war schon. Also wie gesagt, es ist immer noch nicht ganz das Gleiche wie damals mit meiner ersten Segelflugplatzrunde. Da war ich, glaube ich, aufgeregter. Aber es ist trotzdem cool. Das ist dieses typische Gefühl, du rollst runter zum Rollhalt, liest die Checkliste zweimal durch, dass du auch wirklich nichts vergessen hast. Und dann rollst du auf die Startbahn und denkst, alter Falter, wenn ich jetzt Gas gebe, ist da keiner mehr, der irgendwie nochmal eingreifen kann, wenn doch irgendwas schief geht. Ne? Weil das war ja bisher immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Wenn was schief geht, ist da einer da. Jetzt halt auf einmal nicht mehr. Also das wird einem da schon bewusst.
Das ist dann.
Und dann halt ist es ja wie immer, ne, bei das, was alle sagen. Du gibst Gas und du bist auf einmal, du bist kaum gestartet, schon bist du auf Platzrundenhöhe, was vorher immer Ewigkeiten gedauert hast. Und du hast auf einmal Zeit in deiner Platzrunde und kannst da Spirenzchen machen und sowas. Das war schon cool.
Hast du Spirenzchen gemacht?
Nee, gar nicht. In meiner, ich glaube, dritten oder vierten Flugstunde, wo ich alleine geflogen bin, da hat mein Fluglehrer dann auch irgendwann gesagt, ja, jetzt guck mal, mach mal so ein paar Sondersachen und also mach so, wie du willst. Und da habe ich halt geguckt, okay, dann machen wir mal eine kleine Platzrunde, also irgendwie 500 Fuß relativ nah am Platz oder mal relativ spät erst von der Platzrundenhöhe runter und dann mehr oder weniger den ganzen Endanflug runtergeslippt und solche Sachen. Das habe ich dann irgendwann später gemacht.
Okay. Und hast du Touch and Go gemacht oder hast du mit Full Stop?
Nee, ich habe mit Full Stop gemacht.
Okay.
Also Full Stop, wieder zurück und dann hoch, 3 Stück insgesamt. Die zweite Landung war ganz schön Grütze. Und gerade von der hat er dann das Video gemacht, was in die WhatsApp-Gruppe ging, aber von außen sah es gar nicht so schlimm aus.
Okay, also du warst mit der Landung gar nicht zufrieden?
Nee, ich fand die furchtbar. Also, keine Ahnung, rumgehoppelt und sonst was. Die dritte Landung war perfekt. Da hatte ich mir auch gewünscht, dass der Fluglehrer mit an Bord gewesen wäre, weil der hat immer so mal, ihm ist das sehr, 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 sehr wichtig, dass du auf der Mittellinie bist. Und da habe ich diese Mittellinie genagelt, aber sowas von, da kein links, kein rechts, das war einfach nur gerade.
Auf der
Schiene. Da hätte ich mir echt gewünscht, das bei ihm zu zeigen.
Okay. Und dann rollt man dann von der Bahn runter und dann, ja, dann ist man doch gleich mal 15 Zentimeter größer, oder?
Ja, und ein paar Kilo Wasser leichter. Ja. Ja, ich habe das Cockpit ein bisschen vollgeschwitzt, glaube ich.
Ja, es ist wirklich so, wie du gesagt hast. Also die Checkliste wird halt nicht einmal gelesen, die liest man zweimal oder auch dreimal. Mhm. Das habe ich damals auch gemacht. Und ich habe damals als ich rotiert hatte und im Steigen war, guckte ich nach rechts und dachte mir so, oh, da sitzt ja jetzt gar keiner. Das ist jetzt heftig. Ich bin jetzt alleine. Das ist ein ziemlich geiles Gefühl, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Aber es hat mir auch, mir persönlich damals, viel Respekt eingeflößt, dass ich jetzt gerade bei dem ersten Solo keine Scheiße baue.
Stimmt. Ja.
Wie geht das dann? Also bei mir war das so, ich hatte dann Krawatte, die wurde abgeschnitten. Die hängt ja hier hinter mir an meinem Holzpropeller. Wie ist das so bei dir dann gewesen? Da gab es natürlich aber auch Glückwünsche, ne? Logischerweise.
Ja, klar. Glückwünsche gab es von den Fluglehrern, die halt da waren. War ja unter der Woche, von daher waren jetzt nicht so viele Leute da. Aber wie gesagt, wir haben das Foto da in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Da hat natürlich der halbe Verein dann gratuliert und sowas. Das ist dann schon cool. Und wenn du dann irgendwann später Leute getroffen hast, die sagen dir dann halt noch Glückwünsche und so. Ja, das war schon
schön.
Genau.
Das freut mich.
Ist nicht ganz so wie bei den Segelfliegern. Ne? Kennst du dieses Segelfliegerritual, was da gemacht wird?
Ja, du bekommst diesen wunderschönen Blumenstrauß aus Dornen und Disteln und Brennnesseln. Und du wirst übers Knie gelegt. Also jeder darf dir einmal auf den Arsch schauen, ne?
Genau.
Ja. Ich habe ja
fürs Fluggefühl.
Ja, genau. Ich habe ja auch mein Solo im Segelflug.
Stimmt, genau.
Ja, in Laucha an der Unstrut habe ich das erflogen, sozusagen. Ja, das sind aber auch wirklich schöne Rituale und die möchte ich auch nicht mehr missen.
Das nee, ist schon cool.
Das ist schon echt cool. Wie fliegt sich denn eigentlich die Aquila?
Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes, angenehmes Flugzeug. Du hast alles, was du brauchst. Unsere Aquila ist ja eigentlich eine A210, aber schon mit Glascockpit drin. Das heißt, keine Rundinstrumente mehr.
Sind das beide Aquilas mit Glascockpit?
Ja, weil die zweite Aquila, die ja jetzt vor ein paar Wochen erst gekommen ist, ist eine 211er. Ich glaube, die sind per Serie praktisch schon immer mit Glascockpit ausgestattet.
Oh, da freue ich mich ja drauf.
Mhm. Warum freust du dich da drauf? Jetzt kannst du es mal rauslassen hier.
Ja, wir beiden sind ja jetzt Vereinskollegen.
Richtig.
Ja. Ich bin ab dem 1.1.
Jetzt können wir immer mit Vereinsflugzeugen irgendwo hinfliegen.
Das wird großartig, Johann. Das wird toll. Ich freue mich darauf.
Ja.
Jetzt haben wir nicht nur unseren eigenen Podcast, wir sind auch Vereinskollegen im LSV Stade.
Richtig. Und dann können wir solche Sachen, wie wir heute aufnehmen, auch zukünftig im Beachcafé aufnehmen.
Ja, das ist cool. Das ist mega. Und wenn dann noch der ein oder andere Zuhörer vorbeikommen mag, wäre auch lustig.
Ja, absolut.
Ich finde das gut. Mega. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich finde auch die Flotte sehr schön im LSV Stade. Also gerade die Piper, dann noch die Cessna, dann die zwei Aquilas. Wir sind jetzt aber gerade ein bisschen vom Thema weg. Also beide Aquilas mit Glascockpit, das heißt natürlich für dich auch von vornherein jetzt in der Anfangszeit modernes Fliegen. Und wenn du dann aber umschulst nochmal, vielleicht nach dem Schein oder jetzt während des Scheinerwerbes auf Piper oder Cessna, dann ist natürlich auch nochmal ordentlich was los bei dir, dass du dann nochmal ein bisschen lernen musst, ne?
Ja, wobei ich bin ja jetzt so häufig mit dir mit so alten Gurken geflogen. Ich glaube, das kriege ich auch hin.
Das sind nostalgische Eisenschweine, würde der Klaus jetzt dazu sagen. Ja gut, okay, ja, aber das ist natürlich schon, glaube ich, vom Glascockpit jetzt nochmal so der Schritt runter zum eigentlichen Sixpack, ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes, ne?
Ja, das stimmt, aber also klar, du musst halt lernen, die Instrumente dann anders zu lesen, wobei ich glaube, da habe ich weniger Probleme mit einerseits durch den Simulator, wo ich das viel mache und andererseits auch durch Segelflugzeug, wo du ja gewohnt bist, praktisch mit Rundinstrumenten zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, für jemanden, der wirklich vom Fußgänger kommt, ist das ein bisschen schwieriger, wenn der noch nie ein Flugzeug mit Rundinstrumenten gesehen hat.
Okay. Ja gut, klar, das ist natürlich eine ganz andere Lernphase. Wie geht's jetzt bei dir ausbildungstechnisch weiter?
Ja, wie gesagt, ich muss jetzt Theorie büffeln. Das werden wir jetzt während des Urlaubs mal ein bisschen in Angriff nehmen, dass die Theorie dann fertig ist. Momentan sind wir so in dem Stadium Ziellandeübung und Landung auf irgendwelchen Feldern und sonstiges. Ja, dass das Thema abgeschlossen ist und dann wird es dann langsam über Land gehen.
Cool, da freue ich mich für dich. Wird das noch was dieses Jahr mit Überland? Was meinst du?
Ja, Richtung Dezember eventuell. Wobei das Jahr geht auch schon wieder. Also, manchmal frage ich mich, wo das Jahr hin ist.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das ist sehr berechtigt. Da bin ich gespannt. Und wenn du da die nächsten Schritte machst, dann wollen wir dir natürlich hier auch publik machen.
Ja, machen wir.
Freue ich mich drauf. Johann, jetzt sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast für deine Flugausbildung.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Mache ich gerne.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich auf unsere nächsten gemeinsamen Flüge ab dem 1. Januar, wenn ich dann Vereinsmitglied bin und ich dich dann...
Können wir gleich Neujahrsfliegen machen.
Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee, aber bis dahin werde ich noch keine Einweisung auf die Aquila haben oder so.
Mache ich.
Super, oh, mein Fluglehrer. Johann, der Fluglehrer. Freue ich mich drauf. Nee, aber das wird schön. Da werden sicherlich schöne gemeinsame Flüge bei rumkommen. für die weitere Ausbildung wünsche ich dir jetzt erstmal many happy landings und weiterhin ganz, ganz viel Spaß, auch gerade mit dieser Truppe. Das scheint ziemlich coole Socken dabei zu sein bei dir in der Flugschulgruppe, so wie sich das anhört.
Ja, absolut. Das ist Vielen Dank.
Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, wünsche dir jetzt viel Erfolg, euch da draußen alles Gute. Und wenn ihr euch eine E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr uns auch anschreiben und der Johann weiß sicherlich, wo das funktioniert.
Ja, und zwar könnt ihr uns erreichen über feedback@privatpilotenlounge.fm. Dort kommen dann alle E-Mails zu uns und ansonsten findet ihr uns auf Instagram und Facebook. Da sind wir am meisten unterwegs. Da könnt ihr uns auch einfach eine DM-Nachricht schreiben.
Genau. Vielen herzlichen Dank, Johann. Dir alles Gute.
Dir auch, Fritz.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Many happy landings.
Ciao.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!